Sparfüchse sprechen. Über Geld spricht man nicht, habe ich auch lange gedacht. Völliger Blödsinn. Hallo und herzlich willkommen bei Sparfüchse sprechen. Mit mir, Andrea Peters, ist hier am Start. Und es ist für mich eine ganz besondere Folge heute aus zwei Gründen. Erstens, wir zeichnen die Folge in Laichlingen auf. Wo bitte? Ja, in Laichlingen, die Blütenstadt. Kennt ihr nicht? Metropole hier im Rheinland. Laichlingen bin ich groß geworden, aufgewachsen, bin hier zur Grundschule gegangen, Grundschule Bennert und später zum Gymnasium hier noch gegangen. Und wir sitzen in einem der Cafés direkt an der Wupper. 35 Grad brutzeln auf uns so ein bisschen runter. Wir haben uns natürlich mit der Technik in Schatten verzogen. Und mit wir meine ich den zweiten Grund, warum es ein ganz besonderer Podcast, eine ganz besondere Folge ist heute. Fabian Kaschter, du bist mein Finanzberater, wenn man so will.
Ja, so kann man es sagen.
Kann man so sagen. Also ich habe das erste Mal heute tatsächlich einen schlauen Kopf, der sich rund um Finanzen super genial auskennt. Ich bin sehr glücklich, dass du da bist. Hi Fabian.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Schmeichelt mir und ehrt mich. Fand es ja schon super, deinen Podcast immer hören zu können. Und jetzt mal live dabei zu sein, toll.
Hör mal, ich muss mal kurz noch was dazu sagen. Vielleicht die Hörer stellen sich so einen Finanzberater irgendwie so vor, okay, Schlips zugeschnürt, vielleicht so ein bisschen in die Jahre gekommen, ja. Also ihr draußen, ihr Finanzberater da, wenn ihr da seid. Ich will euch nicht auf den Schlips treten, aber so stelle ich mir einen Finanzberater vor. Mir gegenüber sitzt jemand, der könnte auch mein heißes Date sein für heute, ja.
Also
Fabian hat kurze dunkle Haare, so ein Drei-Tage-Bart, bisschen mehr als Drei-Tage-Bart, frische Augen, 33 Jahre alt, weißes Shirt an, eine ja, so hell rosa-orangene Butze an, kurze Hose, weil ihr wisst, ich habe es gerade gesagt, 35 Grad, deswegen schütte ich mir jetzt auch gerade mal was zu trinken ein. Was hast du dir zu trinken geholt hier?
Ein alkoholfreies Weizen.
Ah, alles klar. Ich habe so ein Eistee-Gedöns mit Minze.
Sieht auf jeden Fall gut gemacht aus.
Du, du hast mir eben erzählt, du hast ja schon ein paar Podcast-Folgen irgendwie dir angehört. Und dann weißt du vielleicht auch, dass ich immer den Leuten so ein bisschen ins Portemonnaie vorher schaue. Hast du dein Portemonnaie gerade mal zur Hand? Ich würde mal gerne reinschauen.
Darauf habe ich gar nicht geachtet.
In manchen Folgen habe ich es auch vergessen, beziehungsweise mache das immer erst zum Schluss. Weil es ist so, dass die Portemonnaies meiner Meinung nach so ein paar Geheimnisse auch von den Leuten verraten. Also das sind so Sachen, über die man nicht redet. Ja, also zum
Jetzt
Beispiel,
kommt's.
Guck mal hier, bei dir sehe ich Dreck. Das ist schon so ein Geschäftsmann-Portemonnaie, ja?
Ja.
Es ist schwarz, ganz klein, passt gerade in meiner Hand. Ist das irgendein Markenportemonnaie? Montblanc.
Ja.
Made in Italy. Bist du gerne in Italien?
Ich bin gerne in Italien, aber daher habe ich es nicht. Es war wirklich ein Geschenk gewesen im Endeffekt, auch von meiner Plattform, mit der ich zusammenarbeite.
Mach ruhig Werbung, wer ist das?
Die Firma oder die Plattform heißt Triternet Cato Investment Services oder Investment Service und abgekürzt TKIS.
Dicken Batzen Visitenkarten, Fabian Kaschter, Teamleiter, Repräsentant für die TKIS Finanzdienstleistungen AG. Vielleicht erzählst du mal einfach in deinen Worten, was du beruflich machst.
Im Gro, wie du es gerade ja schon gesagt hast, dein Finanzberater. Ich versuche, glaube ich, alle Belange irgendwie in Sachen Finanzen mit dem Kunden zu eruieren und zu regeln und bediene mich da quasi in einer Plattform, die etwas ungebundener agieren kann, mit sehr vielen Produktpartnern. Wir arbeiten.
Bist du unabhängig? Kann man sagen, du bist ein unabhängiger Finanzberater oder schon unter so einem Dach?
Also man ist im Endeffekt gebunden, das heißt, oder in dem Sinne ungebunden, man ist unter dem Dach und kann auf bestimmte Portfolien ausweichen oder bestimmte Banken, Versicherer, Investmentgesellschaft wählen. Das aber auch nur aufgrund des Umstandes, dass man halt vorher einen sehr großen, oder die Firma an sich einen sehr großen Prüfprozess hat. Das heißt, Visolvent ist ein Versicherer, Visolvent ist eine Bank.
Also ihr checkt die so ein bisschen, ihr screent die Produkte
auch. Ja.
Die sind, wenn große Augen blicken mir entgegen.
Ja, das ist schon ein längerer Prüfprozess. Da gibt es auch viele Gesellschaften, die dann diesen Prozess einfach nicht schaffen, wo gewisse Quoten einfach nicht erfüllt werden und so weiter und so fort. Und das Portfolio in dem Sinne halt gebunden, wir fahren damit eigentlich immer sehr gut. Und wir sind ja auch dafür da, einfach finanzielle Intelligenz zu schulen und den Leuten auch mal zu erklären, dass eine Aktie nicht böse ist. Ne? Und wie man aber auch damit umgeht, ne? Wie du gerade gefragt hast, mit deinen, dass ich die Podcasts gehört habe, da kam schon im Endeffekt auch viel das raus, was man so oder was ich halt betreue.
Hau raus, was ist dir da aufgefallen?
Ganz oft ist, glaube ich, einfach fehlendes Finanzwissen so ein bisschen. Also das hört man immer auch nur in Nebensätzen raus. Aber
bei mir und bei den Gästen wahrscheinlich, ne?
Ja, richtig.
Bei beiden Seiten auf jeden Fall, ja.
Weil ich glaube, wir haben einfach viele Sachen nicht in der Schule. Mhm. Viele Sachen müssen erstmal beigebracht werden. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großer Kritikpunkt, den wir hier in Deutschland haben, oder den ich persönlich definitiv habe, dass diese Schulung oder das aufs Leben vorbereiten in der Schule vielleicht nicht das ist, wie es in anderen Ländern ist.
Bin ich absolut bei dir. Warum lernen wir nicht in einem Fach Wirtschaft zum Beispiel die essentiellen Dinge? Und dann kommt so ein Halbwissen daher, wie jetzt in einigen Füchse-Folgen eben.
Ja, ich habe jetzt auch gerade aus deinem Podcast die Folge mit Rabea noch im Kopf gehabt. Und da war das, glaube ich, auch irgendwie so, dass da ging es halt viel um Konsum, dass man einfach nicht so viel Verstand davon hat, weil man es nicht weiß und nicht kennt. Mhm. Ne? Und das, also im Gro ist das eigentlich schon alles. Das ist meistens immer das Gleiche. Mhm. Man kennt es nicht und man kennt es vielleicht auch von den Eltern nicht so. Ja. Und man redet auch ganz viel mit Kunden, immer über das gleiche Thema und erklärt erstmal, wo sind die Zusammenhänge überhaupt.
Krass. Als wir uns kennengelernt haben, das war ja dann auch über Rabea, übrigens Folge, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5, 6, Rabea Proch. Da ging es um Geld und Freundschaft unter anderem.
Genau.
Ja. Und Rabea ist auch diejenige, die uns zusammengeführt hat, die übrigens auch heute Geburtstag hat. Ich habe mich von ihrem Geburtstag gerade weggestohlen, damit wir eben die Folge machen können. Liebe Grüße in dem Sinne, Mausi, ne, da draußen. Und Rabea hat uns beide zusammengebracht und ich habe bei dir wirklich so die ganz untersten Basics erstmal. Ja. Du hast mir dann erstmal gesagt, okay, bevor du hier irgendwas weitermachst als Selbstständige, ist es essentiell, dass du, wenn du für dich entscheidest, du möchtest eine finanzielle Absicherung irgendwie haben, Berufsunfähigkeit. Weil sonst braucht man gar nicht weitersprechen. Und da sind wir, glaube ich, schon ganz tief im Thema, oder?
Ja, definitiv. Also neben einer Haftpflichtversicherung. Es hört sich alles immer so trocken an. Kann aber auch Spaß machen, wenn man sich halt mit der Materie so ein bisschen auskennt. Mhm. Eine Haftpflichtversicherung und man sagt sehr oft, dass die wichtigste Versicherung neben der Haftpflichtversicherung ganz klar die Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Allerdings muss man da auch mal ein bisschen differenzieren. Es kommt auch immer auf dein Alter an, dein Gesundheitszustand, dein Job. Wir sprechen da gerne von der individuellen Arbeitskraftabsicherung, weil man einfach nicht vorher pauschal sagen kann, die Art ist richtig, die Art ist richtig. Manche Sachen sind auch am deutschen Markt, wenn man die Top-Leistung einfach auch abrufen will, für Arbeitnehmer, Selbstständige oder sonstig gar nicht zu bezahlen. Das heißt, wir müssen gucken, welches Konstrukt passt gerade in dein finanzielles Leben. Mhm. Und das ist dann wieder, da sind wir wieder im Konzept und individuell. Mhm. Ein größerer Prozess.
Du hast ja eben schon mal gesagt, das sind so immer die klassischen Dinge, womit du anfängst sozusagen bei einer Beratung. Ja. Wo würdest du dann sagen, wo sind die größten Wissenslücken irgendwie bei den Leuten, wie bei mir jetzt zum Beispiel, wenn die zu dir kommen? Gibt es da so was, wo du anfängst?
Anfangen, ich glaube, eben grob ist es eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Was ist eine Inflation? Wie wirkt sich der Zinseszinseffekt aus? Mhm. Was machen normalerweise Banken und Versicherer, um dir Zinsen abgeben zu können? Was machen sie mit dem Geld, was du ihnen gibst? Und die Basics einmal wirklich, glaube ich, vernünftig erklärt, das haben wir beide ja auch durch. Ich weiß gar nicht mehr, ob du dich an alles so erinnern kannst. Das ist ja nicht so dein Hauptthema dann im Endeffekt.
Genau. Aber es war halt wichtig für mich in dem Moment, erstmal zu checken, okay, ich brauche nicht zur Bank gehen. Und das Witzige war ja tatsächlich, ich war irgendwann mal bei der Bank und der Typ bei der Bank hat mir gesagt, ganz ehrlich, Frau Peters, wenn Sie irgendwas mit Aktien machen wollen, dann gehen Sie lieber woanders hin. Das hat mir ein Typ von der Sparkasse tatsächlich gesagt. Und dann dachte ich, krass, die haben sich selber schon erstmal damit degradiert, dass sie mir das gerade sagen. Auf der anderen Seite ja auch mir einen tollen, also was Tolles geschenkt, nämlich die Freiheit, dass ich mich umentscheide und dann auch mit anderen sprechen, die sich richtig auskennen, wie du eben.
Finde ich einen super Ansatz, weil wir auch immer ganz gerne in das Thema Ethik und Moral gehen. Mhm. Wir haben bei uns auf der Plattform einen eigenen Ethik-, Moral- und Wertecoach. Ja, für den kann ich auch immer gerne Werbung machen. Das ist ein super Typ und da reden wir halt immer ganz viel drüber. Ich glaube, das lässt auch Deutschland mit seinen ganz, ganz vielen Produktteilnehmern einfach vermissen, diese Ethik und Moral. Und deswegen finde ich es gerade super, dass du sowas ansprichst. Das sind so die positiven Beispiele, wo ich sage, den jungen Mann oder die junge Frau.
Wirklich, sehr junger Mann, 22, 23 war der.
Ja, so Menschen möchte man auch gerne mal kennenlernen und vielleicht mal fragen, wie sieht es weiterhin beruflich bei dir aus? Weil diese Ethik und Moral, die lässt das ist gar nicht pauschal auf eine Bank gemünzt oder eine Versicherung oder sonst auch irgendwen als Mitbewerber. Aber oftmals erlebe ich das nicht so.
Wo fehlt's denn irgendwie bei Ethik und Moral? Also wenn du sagst, wir müssen erstmal von der Pike anfangen, aufklären, so und so läuft es. Warum ist das so? Spricht Deutschland nicht über Geld?
Schwieriges Thema, kann ich aber, glaube ich, einfach beantworten. Deutschland spricht nicht gerne über Geld. Ich glaube auch, dass wir hineinerzogen irgendwie auch so eine Neidgesellschaft sind. Mhm. Man weiß nicht, was der Nachbar verdient und meistens ist es so, wenn du jetzt mal, sag ich mal, ein Porsche oder sowas vor der Tür hast, meistens wird das nicht bejubelt, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, die eine ganz andere Kultur haben zu dem Thema. Es wird meistens eher mit Argwohn gesehen und irgendwas stimmt da nicht. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich oft mache. Das kann man wie auch nicht pauschalisieren, aber öfter ist es so, dass man da Themen hat. Wenn ich zum Beispiel einen Kunden frage darüber, über seinen Gehaltscheck, dann gibt es auch mal Kunden, die trotz dem Gespräch noch sagen, muss ich das denn hier auflegen, kann ich das nicht einfach sagen, jeden Tag mit Zahlen arbeitet und Gehaltsabrechnung und sonstigen.
Und die sind ja da, um von dir auch einen Profi-Tipp eben abzugreifen. Ja. Und natürlich muss man da die Zahlen offenlegen. Aber ganz ehrlich, würdest du mir denn deine Zahlen offenlegen, also jetzt in so einem Podcast mit deinen Zahlen meine ich nicht, ich bin immer noch bei deinem Portemonnaie, bei dem Fuffi, die hier drin ist, ein bisschen Kleingeld, also so, hast du immer ein bisschen Bargeld dabei?
Tendenziell eher weniger. Also ich mache doch schon relativ viel mit Karte.
Ja. Genau, hier sind auch ein paar Karten. Sehr löblich, ADAC, Sparkassenkarte.
Ja, diese Karte aber im Übrigen ist von meiner Freundin, die sie wohl vergessen hat, als wir vorhin noch unterwegs waren.
Ach was.
Ja, ich glaube, dafür kriege ich noch einen auf den Deckel.
Aber hör mal, sehr gut dann, dass wir es jetzt einmal gesehen haben. Kannst du ihr direkt nachher wiedergeben. Du hast natürlich auch einen dicken Packen Visitenkarten. Bist du einer, der die gerne ausgibt einfach und wo dann die Leute auch dich anrufen?
Ehrlich gesagt, einfach erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn du einen Kunden überzeugst, im Endeffekt glaube ich nur in persönlichen Gesprächen und mit deinem Know-how und mit deinem, wenn du integer bist, wenn die Gestik und Mimik auch so stimmt, dass man sagt, man kann dem Gegenüber vertrauen und das dann anhand noch eines individuellen Konzepts, eines Portfolios, wo der Kunde auch alles nachvollziehen kann. Warum war der Gang jetzt so, warum dies und warum das nicht?
Ja, richtig.
Und das ist ein längerer Prozess.
Transparenz, ich kann dir sagen, das ist für mich, wenn ich war irgendwann mal vor Jahren bei einem Versicherungsberater irgendwie, habe ihm gesagt, ich hätte gerne das und das. Ich habe ihm Folgendes gesagt. Ich habe Betrag X, ich glaube, das waren 110 Euro oder so und die möchte ich monatlich anlegen, möchte aber immer an dieses Geld, was ich dann anspare, kommen. Das heißt, es soll nicht irgendwie verbunkert sein. Ich möchte nicht 4.000 Euro bezahlen nachher, damit ich an meine 5.000 Euro rankomme, weißt du? Ja. So. Und dann hat er mir ein Produkt angedreht, muss man wirklich sagen. Da war ich auch in meiner Naivität, dachte ich, komm, mach's. Und es war nachher, ich saß nachher zu Hause. Zum Glück hatte ich irgendwie 2 Wochen noch Widerrufsfrist und habe mir das alles nochmal durchgelesen, habe gemerkt, ich habe nur die Hälfte verstanden. Und dann habe ich gemerkt, das war auch seine Intention. Der wollte mich so ein bisschen dumm halten. Ist das auch was, dass Kunden zu dir sagen und sagen, hör mal, ich habe hier den und den Vertrag, kannst du mir den nochmal erklären oder sowas?
Ich glaube da immer an das gute Menschen. Und ich glaube nicht immer, dass das irgendwie Kalkül ist, dass einem das nicht richtig erklärt wird. Viel hängt im Sender-Empfänger-Prinzip. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich Versicherungskaufleute und Bankkaufmänner, die aktiv bei irgendwelchen Gesellschaften arbeiten, bei mir, ich meine, wir haben damals so gesprochen, bei mir als Kunden habe. Ja? Und so geht das auch meinen Geschäftspartnern. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Nee, kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Das ist ja jetzt ein Ding.
Und da sind so Sachen dabei, teilweise, wie gesagt, das darf man immer nicht pauschalisieren. Mhm. Ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich von Institut oder von Stadt zu Stadt anders. Allerdings muss man da sagen, da fehlt es teilweise auch an ganz vielen Basics. Mhm. Und wenn es da Defizite gibt im Know-how, im Wissen, diese werden natürlich an den Kunden weitergetragen. Und wenn dann noch Sender-Empfänger-Prinzip herrscht, ist es nicht dein Thema, du hörst vielleicht nur mit einem Ohr zu.
Oder
bist gestresst.
Hör nur das, was ich hören will oder kann, was ich verstehe.
Ja, und deswegen, ich würde da niemals... niemals ist schwierig, aber ich würde schon sagen, normalerweise macht das keiner mit böser Absicht. Ja. Es ist aber auch so, wenn du mit einer einzigen Gesellschaft von Hunderten, Tausenden, die bei uns im deutschen Markt tätig sind, wenn du mit denen zusammenarbeitest und du hast halt im Endeffekt nur ein beschränktes Portfolio von einer einzigen Gesellschaft, dann ist es natürlich vielleicht auch mit der Auswahl oder mit der Beratung an sich, was den Tellerrand angeht, etwas schwieriger.
Genau, du hast dann halt Vanilleeis und Vanilleeis ohne Sahne, ja? Und
so
du hast
aus.
Vanilleeis, Vanilleeis ohne Sahne, Schoko, Erdbeer, Zitrone, also du hast ein ganz anderes Portfolio. Jetzt muss ich aber auch mal fragen, Fabian, wieso bist du Finanzberater geworden? Was packt dich an dem Thema Geld?
Ist bei mir relativ einfach. Ich glaube, ich habe eine relativ stark ausgeprägte soziale Komponente aufgrund meiner Familie, meiner Erziehung.
Ach, okay.
Und mein eigentlicher Werdegang war so gewesen, ich komme aus einer Familie, wo alles immer super war, es hat immer alles gereicht, es war aber nie viel da oder im Überfluss, wo man jetzt im Luxus gelebt hätte oder sonstig. Und ich habe schon ganz früh gelernt, für Geld zu arbeiten und mit Geld umzugehen und ich wurde dann damals bei einem Institut, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, beraten zum Thema Finanzen, habe da auch sehr viel abgeschlossen auf einmal, noch während der Studienzeit. Und dann war es halt ein Zufall gewesen, dass mich jemand angesprochen hatte, als ich mit dem Ordner aus dieser Filiale rauskam.
Ja.
Ne, und dann wurden mir quasi die Produkte erklärt, die ich da abgeschlossen habe. Und das war wirklich der Gang der Dinge gewesen. Ich habe dann ein halbes Jahr ihn und seine Führungskraft quasi begleitet, in verschiedene Meetings und so weiter. Und dann ein kam
totaler
immer mehr.
Zufall eigentlich.
Ja, das war Zufall, wirklich.
Was hast du denn studiert? Hast du irgendwas mit Finanzen auch studiert oder war das?
Bauingenieurwesen. Und das war aber nur aufgrund meines Großvaters, der ein Bauunternehmen hatte. Das war aber nicht meins.
Ja.
Ja, und im Wirtschaftsstudium im Endeffekt kam das mit der Beratung. Aber das Wirtschaftsstudium hatte nichts damit zu tun an sich, dass ich Interesse an Finanzen hatte.
Sondern Learning by Doing. Du hattest wie Learning so eine Art Mentor, hört sich das für mich an, wo du viel gelernt hast dann?
Ja, es war wirklich, dann haben wir uns abends mal hingesetzt und dann sind wir diese, also wenn man die Institute kennt, die den Status quo aktuell noch abbilden in Deutschland, dann denkt man gar nicht darüber nach, dass da vielleicht irgendwas nicht so laufen könnte, wie man das so kennt.
Das ist ein bisschen kryptisch für mich formuliert gerade. Kannst du da konkreter werden, ohne Namen zu nennen vielleicht, dass du ein Bild zeichnest, was einfach für die Hörer nachvollziehen ist?
Also ich habe da Produkte abgeschlossen gehabt für die Zukunft oder auch fürs normale Sparen, die unter dem Deckmantel legaler Betrug fallen.
Aha.
Ja, also vom Gericht in Hamburg, Landgericht in Hamburg 1983 bestätigt. Das ist immer noch so ein offener, schwebender Fall. Keiner kümmert sich wirklich drum, keiner kennt das Thema. Ich habe es dir damals, glaube ich, auch gezeigt gehabt. Dieser legale Betrug trifft halt auf Multimillionen-Verträge zu, die es in Deutschland gibt. Wird allerdings wenig gegen getan. Man darf es einfach machen. Oder der deutsche Staat nimmt es halt so hin, dass es so ist. Und der Endverbraucher, der weiß es im Normalfall nicht.
Mhm.
Und genau diese Produkte habe ich dann halt auch gehabt. Und dann wurde mir halt gezeigt an Beispielen in meinen Akten, was das genau bedeutet und wo das dann steht. Und dann kam für mich das Interesse, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich konnte ja nicht dieser Plattform, die man nirgendwo gehört hat, überhaupt glauben.
Das heißt, das war für dich ein krasses Aufwachen?
Ja, definitiv.
Warst du erschrocken?
Ja, ich war erschrocken, klar, natürlich. Und das bin ich auch heute noch, auch wenn verschiedene Institute das Portfolio schon in einer besseren Art und Weise umgestellt haben. Aber es gibt gewisse Parameter, die sind wichtig in vielen, also in gewissen Policen oder Versicherungen oder bei Immobilienfinanzierung und so weiter. Und da muss ich sagen, da klaffen doch zu den Top-Tarifen in Deutschland. Also wirklich, wenn es ans Eingemachte geht und wenn wir jetzt mal schwarz auf weiß nebeneinander legen, da klaffen riesige Wunden. Und das ist auch heute nicht anders.
Wow. Ich sehe wirklich in deinem Gesicht, da sind Sorgen, es umtreibt dich regelrecht. Ja. Und diese soziale Komponente, die du eben angesprochen hast, das war dann auch so für dich der Drive, um auch wirklich zu sagen, so, und ich gehe jetzt als Augenöffner, als Finanzaufklärer durch die Welt. Ist es wirklich das?
Ja, doch, das kann man so sagen. Ja. Das ist auch, ich kannte das auch nicht. Ich kannte das, wie gesagt, auch familiär nicht irgendwie groß und viel Geld zu haben und irgendwie Luxus. Ich fahre jetzt einen... Er steht da drüben, wenn du aus dem Fenster gleich gucken kannst, dann sehen, einen 18 Jahre alten Mercedes. Ne? Und ich wohne in der kleinen Wohnung, zur Miete. Ne? Und das ist halt, dass man sich mit Geld auskennt, auch Geld verdient, das ist schön und gut. Aber ich würde jetzt niemals sagen, ich muss nach außen hin zeigen und Statussymbole und so weiter und so fort. Ich glaube, da werden auch viele Finanzberater irgendwie in so einen Topf geworfen, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie auch die Einleitung an sich.
Klassisches Bild, ne?
Und dann, das Bild irgendwie vom Abzocker und vom alten, gierigen Mann und so weiter. Also ich glaube, man kann auch mit Ethik und Moral und mit so einer sozialen Komponente an die Sachen gehen. Finanzen ist nicht böse oder sind nicht immer böse. Mhm. Ja, und man muss sich aber trotzdem als Kunde oder Endverbraucher vielleicht auch mal 2, 3, 4, 5 Mal informieren, weil man trifft da Entscheidungen für sein ganzes Leben und die sein Leben beeinflussen.
Ja.
Und da sollte man nicht dem Status quo vertrauen, zu sagen, die schalten ja Werbung. Also das muss gut sein.
Ja,
Lieber hinterfragen und den Kopf einfach mal ein bisschen anstrengen.
Super Tipp, bester Tipp. Ich würde gerne, weil ich dich ja gerade schon mal jetzt am Tisch einfach habe, du hast mir gesagt, es braucht nicht viele Versicherungen. Hast du so eine Faustregel, was es an Versicherungen tatsächlich definitiv braucht?
Ja, tendenziell, also wie gesagt, basic. Es kommt auch immer wieder darauf an, bist du 18 Jahre alt und wohnst noch zu Hause oder Schüler, dann brauchst du jetzt vielleicht keine Haftpflichtversicherung, weil der Tarif deiner Eltern, und selbst das ist nicht immer gegeben, schon dich mit integrieren sollte, aber ich gehe jetzt mal einfach von dir
Mitte
aus.
Mitte 30, verheiratet, so.
Haftpflicht, Versicherung, tendenziell eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Arbeitskraftabsicherung in dem Fall. Natürlich, wenn man irgendwie in der Wohnung wohnt und noch die Einrichtungsgegenstände da sind, eine Hausratversicherung macht Sinn, ist aber nicht das elementarste Basic. Ja, natürlich, ich habe auch schon Fälle begleitet, wo die Hausratversicherung viel, viel Geld im sechsstelligen Bereich ausgezahlt hat, wo Brände waren und so weiter und so fort. Ja, das waren aber schon Leute, die hatten einen Hausstand, der war riesig. Also da würde ich niemals ja, das würde ich nicht missen wollen. Ja,
also
ja,
individuell also auf jeden Fall gucken, was braucht es.
Individuell, genau. Mhm. Und tendenziell bei unserem demografischen Wandel haben wir eine riesige Thematik mit der Altersvorsorge. Da werden ganz große Lücken klaffen, die wir, ja, also mach es selber. Und da gibt es auch gar keine Richtung zu sagen, irgendwie, da würde sich irgendwas verbessern. Der Prozess zögert sich im Endeffekt nur raus, aber du musst es im Endeffekt selbst in die Hand nehmen und ja das ist was sonst brauchst du im Versicherungsbereich, meiner Meinung nach, dass du ein Auto hast, eine Kfz, ja, das ist normal. Das, ne? Oder wenn du ein Haus hast, brauchst du eine Wohngebäudeversicherung, das ist auch normal.
Mhm. Aber sonst diese ganzen, also ich habe gestern irgendwie noch von einem Arbeitskollegen gehört, Unfallversicherung, größter Blödsinn, überhaupt auf keinen Fall abschließen. Würdest du das so auch unterschreiben oder auch muss man da individuell gucken?
Ja, ich muss leider die ganze Zeit, sage ich das mit individuell und nicht pauschalisieren, weil man da wirklich halt, es ist wirklich individuell. Wenn man dann, es gibt bestimmte Lebenssituationen, da ist das richtige Konstrukt. Aber ich glaube, für einen jungen Menschen und meine Zielgruppe ist tendenziell 17, 18, 19 bis 40, den Menschen, die danach nicht die richtigen Dinge getan haben, denen kann ich schwer helfen. Da fehlt Zinseszinseffekt, da fehlt auch der Gesundheitszustand. Also
wow,
Sachen,
das ist auch krass jetzt gerade zu hören. Also, ja. Dass man quasi diese Zeitspanne hat, also bis man 40 ist, würdest du sagen so, und dann muss man aber auch sich um die Finanzen endlich mal gekümmert haben.
Ja, tendenziell vorher. Also das ist eine Sache, das wollte ich früher nie hören. Meine Eltern sagten, wenn man sowas macht, dann sollte man das früh machen, und auch der Berater, wo ich dann früher war, sagte, und sie müssen jetzt anfangen, da hatte ich noch gar keinen Bezug zu Geld, es war mir einfach komplett egal. Und heute weiß ich aber, da hängt sehr, sehr viel Wahrheit dran. Thema Zinseszinseffekt, also gerade die Sachen, die Leute können nicht exponentiell denken, oder die Menschen, dafür ist das Gehirn nicht ausgelegt. Wenn man dann mal den Zinseszinseffekt wirklich berechnet, ja, wie sich die letzten Jahre das Vermögen steigert, du kannst jeden mit kleinem Geld doch Vermögen machen, es geht halt immer nur um die Laufzeit und nicht unbedingt um das eingesetzte Kapital. Man muss natürlich auch wissen, 5 Euro im Monat wegzusparen, dass da keine riesige Summe draus wird in der Laufzeit, aber wir gehen ja auch von einem vernünftigen Schnitt aus und da schafft man da schon, wirklich sehr, sehr viel Geld zu bewegen.
Also ich merke, wir müssen mal außerhalb der Sparfüchse uns nochmal zusammensetzen, weil ich brauche definitiv nochmal einen Rat in Sachen Vermögensaufbau, weil ich habe kein passives Einkommen oder sowas aus Immobilien oder aus Aktien. Es ist auch sehr minimal. Also ich bin da bei meinem Depot, ich glaube, zwischen 3% und 7%, immer je nachdem. Ne? Und es ist so eine Sache, ich bräuchte einfach mal Hilfe, deswegen würde ich gerne nochmal auch, sagt man da, ich würde dich anheuern, ich will dich bezahlen, berätst du mich, was sagt man da, engagieren, kann ich dich engagieren nochmal für eine Stunde?
Ja, natürlich, nee, machen wir gerne. Normalerweise ist das schon mal ein Deal. Kriegst du ja auch immer ein jährliches Servicegespräch, und das ist im letzten Jahr aufgrund, ich war ein bisschen verunfallt, jetzt wieder fit, aber das ist deswegen ausgefallen, und das hatten wir, glaube ich, im Frühjahr letzten Jahres so oder so vor.
Stimmt.
Das können wir gerne machen. Ne? Aber das, was du ja schon gesagt hast, wenn du ja schon mal eine Anlage hast, die zwischen 3% und 7% macht, du merkst ja zumindest schon mal die Inflation aus. Und wenn man dann ja sieht, wie viele Produkte in Deutschland die Inflation nicht ausmerzen, also von einem Sparvolumen von 3 Billionen Euro deutscher Sparer, die liegen unterinflationär verzinst auf Sparbüchern, Sichteinlagen, Tagesgeldkonten, und die Inflation frisst ja dein Geld. Und das sind 3 Billionen, von Pi mal Daumen 6 Billionen. Ne? Und da muss man schon sagen.
Die Hälfte ist also falsch, absolut falsch angelegt.
Ja, das weiß man gar nicht. Also die Deutschen sind tendenziell weit, weit oben, was die Sparraten angeht oder was sie halt auch wegsparen. Ganz, ganz, ganz weit unten, wenn es um den Schnitt geht, was überhaupt die Durchschnittsverzinsung ist ihrer Geldanlagen. Und ich glaube, da haben wir einen ganz, ganz großen Aufholbedarf. Und da sehe ich wieder den sozialen Auftrag und den Zusammenhang. Warum machst du das und warum macht dir das auch Spaß?
Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen. Du hast eben gesagt, zwischen 17 und 40 muss man sich drum kümmern. Du hast es selber erlebt von deinen Eltern. Fabian, mach mal endlich jetzt. Ich habe das selber auch so gefühlt, dieses Drängen Anfang 20, und habe dann einen falschen Vertrag abgeschlossen. Habe mich am Ende geärgert und ich wusste, es war am Ende nur ein Schnellschuss. Was ist also vielleicht ein Tipp? Wie finde ich jemanden wie dich? Wie finde ich einen Finanzberater, der wirklich Ahnung hat? Ich wusste mit Anfang 20 nicht, an wen wende ich mich. Wer kann mir das denn erklären? Also wie finde ich jemanden?
Ist eigentlich auch wieder ein etwas schwieriges Thema, weil diese Leute, die auf einem gewissen Bildungslevel sind, was das Thema angeht, und auch ein gewisses ungebundenes, investmentorientiertes Portfolio haben, die sind rar. Das ist halt nicht so, dass man da eben sagen kann, an jeder Straßenecke findest du mal wen. Meistens wird es ja so gemacht, wo das Konto der Eltern ist, findet auch, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, ich gehe fast davon
Jawohl.
Aus.
Jawohl.
Findet dementsprechend dann auch die Erstberatung statt. Es gibt auch zwischendurch da gute Produkte, aber es ist so viel Varianz da einfach drin, dass man sagen muss, im Gro, es ist schwierig.
Selbst in die Hand nehmen eigentlich.
Genau, dieser ungebundene Bereich, in dem ich dann bin, der wächst immer weiter und der ganze Markt konsolidiert. Also als ich noch eingestiegen bin, vor 7,5 Jahren, gab es noch 280.000 Berater, also die so mit Finanzen zu tun hatten. Ausschließlichkeitsberater für eine Versicherung oder eine Bank tätig oder für eine Bausparkasse. Und dieser ungebundene Bereich, der wird immer größer und dieser Bereich dieser Ausschließlichkeit, der schrumpft doch um einiges ein. Aktuell sind wir bei 100, im April waren die Zahlen draußen 199.000. Also die Berateranzahl sinkt rapide, der Bedarf steigt, aber natürlich auch die Expertise durch den Staat herausgegeben. Wir müssen halt viele Regularien erfüllen, gerade seit 2008, seit der Finanzkrise.
Klar, ja.
Da muss man schon sagen, da ist viel passiert auch im deutschen Markt, was positiv zu sehen ist. Die Regulierungen dauern an und es geht halt immer weiter. Der deutsche Markt ist auch völlig überaltert. Der Durchschnitt der Deutschen im Finanzberatertum ist, glaube ich, aktuell bei um die 50. Da gehen auch viele, die haben halt Know-how von vor 30 Jahren, die gehen auch sukzessive aus dem Markt. Das heißt, es wird in geraumer Zeit, wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, aber es kristallisieren sich immer mehr Experten halt heraus. Und ich glaube auch, dass der Ruf der Branche um einiges gewinnen wird, wenn wir dann mal so weit sind. Aber
wie finde ich so jemanden? Also bei uns war es ja wirklich, das war wie Empfehlungsmarketing quasi. Also Rabea hat gesagt, du, ich kenne da jemanden, der ist spitze, der kümmert sich um die Finanzen unserer gesamten Familie und der kann das auch gut erklären. Und ne, kann ich nur so unterschreiben. Ja. Aber ja, ich kann, wenn mich jetzt jemand fragt, wen hast du, würde ich natürlich dann dich auch weiterempfehlen. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was ich da raten könnte.
Ja, das
googeln?
Kann dir ehrlich gesagt genauso, weil du wüsstest ja nicht mal, was du googeln sollst. Ne? Also wirklich, wenn du auch irgendwie, du googelst ja selten ungebunden Finanzberatung, so dieses ganze Gro oder Vermögensberatung. Also ich glaube, es ist immer am besten, sich im Endeffekt ein eigenes Bild zu machen. Aber für dieses Thema, ne, wir überlegen 2 Jahre lang, welches Auto kaufen wir uns. Wir konfigurieren das und wir bestellen das und gucken uns das im Autohaus an und fahren dann mal zum nächsten Autohaus. Ja, also weißt du, worauf ich hinaus bin. Und dann
absolut.
Den Status quo vertrauen wir dann zu sagen, ja, der hat das und das gesagt und das glaube ich jetzt. Und ich glaube, da muss einfach Logik rein und auch Diversifikation in der Auswahl der Partner und Gespräche. Geh mal nicht zu einer einzelnen Versicherung, sondern prüf die Bank. Dann prüf einen ungebundenen Berater, dann prüf das mal dagegen. Dann hast du halt einfach mal ein halbes Jahr Rennerei zu verschiedenen Instituten, aber dann kannst du abwägen, wer war glaubwürdig, wer konnte es dir belegen. Wer hat in der Historie auch vielleicht belegbare Zahlen?
Also richtig ins Thema einlesen. Man muss also, wenn man ins Thema Finanzen, an die eigenen Finanzen geht, darf man nicht an der Oberfläche schwimmen, darf man auch nicht jemanden quasi einfach blind vertrauen, machen wir mal aus Gewohnheit vielleicht, sondern wirklich tiefgründig recherchieren einfach.
So sieht's aus, weil im Endeffekt im Nachhinein, wenn man danach in der Sitzung und sagt, ja, mir hat's ja keiner gesagt, der Staat hat da im Endeffekt keine Bringschuld.
Niemand interessiert das ja auch, sondern nur dich selber im Endeffekt.
Du musst mal einfach den Gesamtlauf sehen, ne? Wenn du zum Beispiel, du gehst in den Kindergarten, um auf die Grundschule zu gehen. Von der Grundschule aus willst du möglichst irgendwie eine höhere Schule oder sonstig, ist im Endeffekt egal, wo du landest, aber du gehst zu einer Schule, um dann eine Ausbildung zu machen oder ein Studium. Das machst du ja alles 20, teilweise ja noch länger, Jahre, für einen bestimmten Weg. Du wählst deinen Beruf, um Geld zu verdienen. Da hört das Denken auf. Da hört das Denken auf, ich verdiene jetzt Geld. Ja, aber von der Logik her verstehst du, was ich meine.
Ja,
das ist halt so.
Das ist das große Ziel, man hat es erreicht und fertig.
Genau, und dann müsste man sich aber die Frage stellen, was konkret stelle ich jetzt mit dem an, was ich da habe?
Ja.
Was ist auch wichtig damit? Ja, Schule lehrt das nicht, das ist uns bewusst. Wenn du das aber weißt, dann sind die Eltern dazu angehalten, vielleicht mit den Kindern ins Gespräch zu gehen. Es sind auch die Kinder zum Nachdenken angeregt,
natürlich,
zu sagen, ich muss mir da jetzt mal wirklich Gedanken drum machen und auch verschiedene Wege und Mittel prüfen. Ne? Ich glaube, das ist im Endeffekt der beste Weg, so einfach zu sagen, ich google das mal und du hast dann den richtigen an der Hand. Ich glaube, das ist so ein Schuss ins Blaue.
Ja.
Kann treffen, aber wahrscheinlich trifft er nicht.
Ich danke dir erstmal für diese erste tolle Episode. Ich habe versprochen, wir machen 2 Teile, weil es gibt einfach viel zu besprechen. Angefangen von Renten bis Altersvorsorge, über vielleicht auch schon einen Vermögensaufbau mit wenig Geld eben, der so wichtig ist, passives Einkommen und. Deswegen freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, Fabian Kaschta.
Ja, vielen Dank.
Wer ihn mal kennenlernen möchte, googelt den Kerl doch mal. So könnt ihr es auch mit Sparfüchse sprechen machen. Ich bin Andrea Peters. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.